In einer Welt, in der man denken könnte, alle Bücher wären schon besprochen, entdecken Gunnar und Andreas die Perlen der Literatur auf der nebligen Abraumhalde der Popkultur. Willkommen bei der Stuhllektüre.
Herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von Stuhllektüre, dem Podcast für alle, die selber keine Lust haben zu lesen und sich am liebsten die trashigsten Bücher vorlesen lassen wollen und vor allem rezensieren lassen wollen. An meiner Seite der wunderbare Gunnar Krupp.
Vielen Dank, Andreas. Ich sitze hier in deiner Wohnung und bin immer wieder überrascht, wie toll du es hier aufbaust alles. Ich komme hier immer ins gemachte Nest.
Ja.
Und habe hier sogar Getränke bekommen, die ich alle abgelehnt habe.
Ja, nichts zu essen, nichts zu trinken, du wolltest gar nichts haben.
Nee, und ich freue mich tatsächlich, dieses Buch zu besprechen mit dir, was ich tatsächlich schon vor einer ganzen Weile gelesen habe. Mhm. Auch im Urlaub auf Kreta im Oktober schon. Mhm. Und ich habe heute nochmal reingelesen, gestern, und mir so ein paar Notizen gemacht. Und ich war überrascht, nochmal zu lesen, was da alles passiert ist. Willst du es verraten,
ja,
worum es geht heute?
Die Leute haben es ja vielleicht auch schon im Folgentitel einfach gelesen.
Ach ja, das ist gelesen, dumm, ne?
Also, es geht um Bitch-Bibel von Katja Krasavice. Was ja so viel heißt wie Katja schöne Frau, wie wir in dem Buch auch gelesen haben.
Das ist auch einer dieser Zettel, die ich hier ins Buch gemacht habe, damit man, die heißt eigentlich Katrin Vogel. Mhm. Aber dazu später mehr. Wir müssen einmal ganz kurz die Leute abholen, die, glaube ich, nicht wissen, wer Katja Krasavice ist.
Ja, Katja Krasavice.
Wann hast du sie zum ersten Mal wahrgenommen, lieber Andreas? Das ist meine Frage. Man antwortet.
Ja. Dann. Ja. Das Erste, was ich von ihr mitbekommen habe, war ihre Single Gib's mir Doggy.
Ach, wirklich?
Ja.
Ich war schon früh im Katja Krasavice-Game.
Ja.
Durch einen ehemaligen Kollegen von uns, Tim Heinke, war schon früh großer Fan von diesen YouTube-Videos, die dann so ein bisschen, ja, so ein bisschen trashig, sexy, billig, gewollt billig, sagt sie auch selber. Deswegen darf ich das, glaube ich, sagen. Da so kokettiert haben mit, wie esse ich eine Banane.
Genau.
Und sowas,
ja. Und sie ist als Katze irgendwie rumgerannt.
Das war das allererste. Und
hat mich aufgeleckt, ja.
Ja.
YouTube-Videos hat sie gemacht, wo sie sehr zweideutig unterwegs war, mindestens zweideutig, eigentlich eindeutig sexuell unterwegs war.
Aber immer so gerade am Rande der YouTube-Policy.
Genau, ist da wirklich mitgeschwommen, hat sich durch ihre Nacktheit, nicht nur Freunde gemacht, auch Feinde gemacht in der YouTube-Szene und ist dann Stück für Stück in diese Rap-Bubble reingekommen. Als ihre ersten Videos war auch direkt so ein Hip-Hop-Remix und darüber ist sie dann aufgestiegen und hat irgendwann ihre eigenen Songs auch gemacht. Und die sind richtig steil gegangen. Gib's mir Doggy war eine der ersten Singles, oder ich glaube sogar der erste richtige Song von ihr. Und inzwischen, das muss man einfach schon mal so anerkennen, ich glaube 3 oder 4 Nummer-1-Alben hat sie gehabt.
Das habe ich gar nicht.
Okay. Am Stück, ihre letzten Alben sind alle Nummer-1 gegangen, angefangen mit Boss Bitch 2020. Dazu auch ein paar Nummer-1-Singles. Also, das kann man den Hustle zumindest respektieren. Aber klar ist natürlich auch, das Skandalöse, das Auffällige an ihr war immer, dass sie sich wirklich komplett ausgezogen hat, mehr oder weniger.
Naja, und wie sie auch geschminkt ist, alles immer eine Schicht zu viel.
Ja.
Die Fingernägel auf 10 Zentimeter so ungefähr. Und das war so die erste, die das so durchgezogen hat, glaube ich. Also nach vielleicht Daniela Katzenberger war so ein Vorreiter, eine Vorreiterin in diesem Sektor, glaube ich.
Ja.
Aber Katja Krasavice hat es nochmal durchgezogen. Daniela Katzenberger inzwischen verschwunden und sie hat so ein bisschen den Platz eingenommen. War dann auch im Dschungelcamp nicht,
bei Promi Big Brother
war und natürlich jetzt auch bei der DSDS-Jury letztens.
Ah, stimmt. Da hat sie sich ja mit Dieter Bohlen auch so gezopft, ne?
Ja, dazu auch später nochmal mehr, weil das kommt nicht im Buch vor.
Stimmt, das kommt nicht im Buch vor und ist jetzt schon auch Mainstream unterwegs und um diesen ganzen Zwiespalt, um ihre Person auch, sie ist ja auch sehr operiert inzwischen, Brüste gemacht, Nase gemacht und so weiter, geht's auch in diesem Buch namens Die Bitch-Bibel, wo ich schon von unserer Verabredung mehr oder weniger abgewichen bin und habe das Buch zunächst nicht gelesen, sondern als Audiobook gehört. Das gibt's nämlich auf Spotify und sie spricht es selber.
Genau, da gibt's auch zwei Unterschiede. Einmal, das ist im Buch, gibt's einen Bildteil, da kommen wir wahrscheinlich auch nochmal drauf. Und im Audiobuch sagt sie so ein bisschen was vorweg und auch hinterher. Und das finde ich eigentlich auch ganz nett. Das fehlt natürlich hier im Buch, Was mir bei dem Audiobuch natürlich aufgefallen ist, dass sie keine professionelle Sprecherin ist.
Ja.
Sagt sie aber auch, ganz am Anfang, dass es vielleicht nicht am besten vorgelesen ist von allen Audiobüchern, die ja. es so gibt, aber sie wollte es real und authentisch machen und sagt es deswegen, also liest es deswegen alles selbst. Und das fand ich eigentlich irgendwie cool.
Ja.
Aber man merkt schon, dass es relativ abgelesen, weil sie es ja wahrscheinlich, ich will jetzt nicht zu weit mich, ja, hier sieht man schon, mit Johanna Völkel, wahrscheinlich hat sie Johanna Völkel dann eher ihre Geschichte erzählt und sie hat es dann aufgeschrieben.
Ich hätte mir da aber, das war für mich aber auch der Grund, wirklich das zu hören, weil ich will schon das mit ihrer Stimme gelesen hören.
Ja, also wenn das dann jemand anderes vorliest, dann ist es nicht, wenn das jetzt Daniela Katzenberger vorgelesen hätte.
Oder Rufus Beck gibt mir an der Stelle nichts. Da will ich schon hören, bei einer Autobiografie oder bei einer Biografie will ich schon die Person auch hören. Da kann man auch ein paar Abstriche machen, wenn es nicht so gut gelesen ist.
Ja, hat mich jetzt auch, also am Anfang habe ich noch gedacht, oh ja.
Ja.
Und dann, wenn man aber erstmal drin ist, ich habe es nämlich dann auch nochmal erst gelesen, tatsächlich am Strand.
Mhm,
ja. Und dann tatsächlich auch nochmal gehört.
Und du hattest noch mal eine Extra-Kopie von dem Buch auch auf dem Dachboden, was du mir auch noch mal mitgebracht hast. Also du bist schon Katja Krasavice Ultra.
Ja, nee, ich wusste nicht, dass ich das tatsächlich zweimal, also einmal habe ich es mir gekauft für unseren Podcast. Man sieht auch hier, also man sieht es nicht, du siehst es jetzt hier, dass es tatsächlich am Pool gelesen wurde, weil meine Seiten sind so ein bisschen.
Genau, klar. Zufällig die Seiten, geworden. Wo sie von ihrem ersten Mal erzählt, sind komplett wellig. Das ist so berechnet und peinlich. Und dafür liebe ich dich natürlich. Cover halte ich hier einmal in die Kamera. Wir zeichnen das Ganze natürlich auf. Nicht nur für die Privatsammlung, sondern werden da auch auf Instagram ein paar Ausschnitte hochstellen. Wir sehen sie mehr oder weniger nackt, ein bisschen auf Jungfrau Maria getrimmt, mit den Händen zum Beten gefaltet, nur bedeckt von einem Schleier.
Ja, ich sehe es jetzt eigentlich zum ersten Mal bewusst, muss ich zugeben. So richtig interessierte mich das Cover nicht, aber es ist eigentlich ein schönes. Sie weint auch, oder? Ist das eine Träne da?
Nee.
Das ist doch eine Träne, das ist doch nicht echt schlecht.
Aber nur eine Träne? Dann ist es zu
klar, naja, ist ja auch wurscht, man sieht, ihr seht's ja jetzt meistens wahrscheinlich nicht. Von daher, ja, eigentlich ein schönes Cover auch. Ich mag das ja auch immer, wenn so Buchstaben so rauskommen, so leicht, diese Bitch-Bibel ist so.
Ja, und mit dieser Halbfrakturschrift fühlst du dich natürlich auch abgeholt, ne? Von Bitch-Bibel.
Ja, das da greift man
natürlich zu.
So, gehen wir doch mal ins Buch rein. Die Kapitel, an den Überschriften sieht man schon, dass es nach Geboten sortiert. Also es gibt, die Bibel hat 10 Gebote, die Bitch-Bibel auch. Ja, also man kann sie mal vorlesen. Also das erste Gebot, eine Bitch vergisst niemals, wo sie herkommt. Da geht's dann, also ist alles, also diese Gebote sind nicht wirklich am Ende Gebote, sondern sind auch so ein bisschen Kapitelüberschriften für ihr Leben. Also da geht's ein bisschen die Anfänge von Katja Krasavices Jugend.
Und es beginnt eigentlich mit einer Szene, wo sie direkt gemobbt wird, was so ein bisschen die Tonalität für das Buch auch legt, denn sie wird im Wesentlichen, wer in Leipzig unterwegs ist, kennt das vielleicht, den Kostbudener See, da wird sie unter Wasser gedrückt, kann man nicht anders sagen, reingeworfen und ist kurz unter Wasser.
Ja, ich finde, also sie erzählt es auch relativ hart, also sie hat jetzt keine schöne Kindheit und ja, gerade die erste Szene ist sehr, sehr eindrücklich. Und
da fing mir sofort dieser eine Satz ein, den ich ganz schön fand, um so ein bisschen zu beschreiben, dass sie ja schon mit 14 so frühreif war und sich, das kriegt man ja im Buch auch mit, dass sie sich immer schon so angezogen hat. Da sagt sie, ich war 14 Jahre alt, auch wenn ich mich täglich auf Führerschein schminkte. Finde ich ein sehr schönes Zitat.
Ja, von diesen Rap-Zeilen, wie ich es mal fast nennen würde, gibt es da auf jeden Fall einige. Und die habe ich mir gar nicht notiert gerade, weil ich dachte, du hast sie alle rausgeschrieben. Ja.
Und das ist auch so ein bisschen die Herausforderung in diesem Buch. Das kann ich schon mal als Spoiler vorweg sagen. Das Buch fängt an mit sehr vielen Klischees und so Rap-mäßigen Vergleichen. Also Rap-Zeilen sind ja oft so strukturiert mit Wie-Vergleichen. Und das sind oft so peinliche Vergleiche, wo ich echt auf den ersten Seiten mit den Augen gerollt habe und Angst
einen
hatte,
dass ich es auch, so weitergeht. Einen habe ich mir auch
Gib mir mal einen,
ja. Also die hat auf jeden Fall mit sehr viel Katzen, mit 12 Katzen in einem Haar. Du weißt schon, welches jetzt kommt.
Ja.
Es gab also tatsächlich mal Zeiten, in denen Muschis um mich herum mehr Sex hatten als ich.
Es geht auch dann weiter, wenn sie ihre Heimat beschreibt im ersten Gebot, eine Bitch vergisst niemals, wo sie herkommt. Sie kommt ja aus Tschechien. aus Teplice, wo sehr viel Braunkohle gefördert wurde. Da sagt sie dann so Sachen wie, die Luft ist dirty wie meine Gedanken. Und dann aber auch so Sachen wie, ja, da hatten ganz viele, genau, dass da alle sehr arm waren eben in Teplice. Und dann sagt sie, um es zu nageln, dort ist, war oder wird fast jede Frau eine Hure. Von Kindern über Müttern bis hin zu Omas, getreu dem Motto, geile Grannies besorgen es dir. Käufliche GIFs. Und dann geht es echt immer so weiter, wo du denkst, Herrschaftszeiten. Dann beschreibt sie, dass ihr Stiefvater kein Geld hatte. Aber in Wahrheit herrschte in der Region ewige Cash-Ebbe. Auch der Dukatenscheißer meiner Mutter hatte demnach ständig Verstopfung und so weiter. Und ich denke so, Herrschaftszeiten, geht jetzt das ganze Buch so mit richtig schlechten Vergleichen?
Und man kann sagen, ja.
Ja, um Gottes Willen. Also das mit den Katzen, dann sagt sie, da gibt's ja dann Pferde und Katzen haben die da. Und dann sagt sie so das Thema Reiten. Und dann sagt sie, ja, aber zum Reiten verkneife ich mir jetzt mal den Gag. Macht ihn damit aber ja trotzdem.
Ja, sie lässt eigentlich keinen Gag aus, wenn es irgendwie um irgendeine weit entfernte Assoziation zu irgendwelchen sexuellen Handlungen oder sowas gibt oder was, lässt sie nichts aus.
Und das ist wirklich peinlich. Also das ist wirklich, boah, da habe ich schon arg gecringed, gerade als Hörbuch.
Da gibt's auch dann immer diese Wortkreation, die sie dann da auch macht. Also es sind ja nicht nur irgendwelche Vergleiche, sondern auch jedes Mal so, ihre Frau, die ihre Nase operiert, nennt sie dann Frau Dr. Knorpelkiller oder sowas. Also das ist dann immer irgendwelche coolen Worte, wo man denkt, ja gut, noch ein Wortwitz mehr, noch ein Vergleich mehr. Vollgepumpt ist dieses Buch damit. Aber wer es mag, ey, ich fand es jetzt am Anfang ein bisschen befremdlich, ein bisschen too much, aber man gewöhnt sich dran.
Ja, man gewöhnt sich dran, aber das ist so, wie man sich irgendwie beim Zahnarzt irgendwie an den Bohrer gewöhnt. Das ist kein angenehmes Gewöhnen. Und ich dachte da so ein bisschen, das war so szenisch geschrieben, als hätte sie es geschrieben, damit es von Netflix irgendwie mal verfilmt wird. Auch mit diesem Kosbudener See, sie wird da unter Wasser gedrückt. So dieses sehr szenische. Und dann die Vergleiche sind wiederum wie ein Rap-Album geschrieben, wo man gesagt hat, boah, an die Zeile musst du noch mal ran. Ich ahnte zumindest auf diesen ersten Seiten Böses, muss ich sagen, als ich das Buch gelesen habe. Dachte, um Gottes Willen.
Wollen wir kurz auch auf ihre Geschichte eingehen? Also Gerne. Die hatte ja eine, tatsächlich trotzdem, obwohl die Familie offensichtlich relativ, also nicht so viel Geld hatte, hatte ja eine sehr, sehr schöne Kindheit, sagt sie ja. Also sie hat ja auf dem Bauernhof gewohnt und die Familie, der ging es jetzt nicht schlecht
am Anfang. Das beschreibt sie auch so als ihre unbeschwerten Jahre rückwirkend, ne?
Ja.
Dass sie eine eigentlich sehr tolle Jugend hatte.
Und dann ging es aber los mit Schminken und mit ihrer tragischen Geschichte mit den beiden Brüdern.
Ja, da kommt es sehr schnell. Knüppeldicke kann man nicht anders sagen. Das geht direkt im zweiten Gebot, was auch überschrieben ist, mit niemand stirbt keusch. Das Leben fickt uns alle. Wie mich der Tod meiner Brüder lehrte, dem Schicksal den Mittelfinger zu zeigen.
Genau, ihr erster Bruder hieß Max, glaube ich, und der ist dann an Krebs gestorben, nach einer relativ, also einen Knochentumor hatte der, und das war alles sehr, sehr tragisch. Ich weiß gar nicht mehr, wie alt er jetzt war, das habe ich mir jetzt gar nicht notiert, aber das war schon alles sehr, sehr hart, und ohne jetzt weiter darauf einzugehen, der zweite Bruder ist dann, wie ist der denn nochmal gestorben?
Otto, das war Suizid in der Gefängniszelle.
Ach ja, stimmt, der war im Gefängnis.
Genau, der wurde eigentlich wegen so einer Banalität oder so verhaftet, ist wieder im Knast gelandet und hat sich dort das Leben genommen. Und da muss man schon sagen, ey, das ist sehr eindringlich beschrieben. Es ist nicht eindringlich beschrieben im Sinne von sehr ausschweifend. Das ist sehr straight to the point. Das ist ohne, dass sie da groß ausholt. Aber man denkt dann so relativ, also das passiert hier innerhalb von 3 Seiten, dass diese beiden Brüder sterben.
Und man merkt aber trotzdem in diesen 3 Seiten, finde ich, dass sie gerade mit diesem Otto ein sehr, sehr tolles Verhältnis hatte und die sich wirklich geliebt haben. Und das kommt trotz der wenigen Seiten, glaube ich, ganz gut rüber, fand ich.
Ja, und du denkst sofort auf Seite 21, sind schon 2 Brüder weg. Und du denkst, alles klar, ich verstehe jetzt schon, warum sie so ist, wie sie ist.
Und dann passiert ja noch das ist eigentlich noch viel, viel krassere in ihrem Leben. Denn ihr Vater, dass da irgendwann herauskommt, dass der Vater sagt, ey, da kommen doch immer so Freundinnen von dir zu Besuch. Wieso kommen die denn nicht mehr? Lad die doch mal wieder ein. Ja. Und dann merkt man schon so, oh, da ist irgendwas faul. Und der lockt dann immer die Freundinnen, die bei Katja zu Besuch sind, in eine Scheune. Und irgendwann packt dann mal so ein Kind, glaube ich, bei ihren Eltern aus. Und es kommt raus, dass der Vater einfach sich an diesen Kindern vergangen hat, die dann da immer zu Besuch waren. Und landete dann vor Gericht. Und dann hat, glaube ich, Katja auch gegen ihren Vater ausgesagt. War das so?
Ich weiß gar nicht mehr genau. Ich glaube schon. Also zumindest hat sie dann auch komplett den Kontakt abgebrochen. Hat aber auch ganz klar gesagt, also er hat sie nicht irgendwie angefasst oder da nichts gestartet. Das wird auch, es wird aber super schnell klar, ey, das ist ein super gewalttätiger Typ auch gewesen, der auch die Mutter verprügelt hat, der sich zusätzlich an ihren Freundinnen vergriffen hat. Und du weißt halt, okay, alles klar, innerhalb von den ersten 35 Seiten, zwei ihrer Brüder sind verstorben, ihr Vater hat sexuellen Missbrauch begangen und ihre Mutter geschlagen. Holy shit, da ist einiges bei ihrem Argen.
Sie ist dann aber auch relativ hart zum Vater und nennt ihn dann auch Arschloch und Wichser und sowas in dem Buch. Also ja. Sie ist dann auch natürlich nicht auf seiner Seite, um so ganz kurz nochmal dazu sagen, dass sie schon weiß, okay, das ist ein perverser Drecksack, sagt
sie. Absolut, dann. Ja, das ist für sie eine Zäsur. Die Bilder hingen schief wie der Haussegen. Also auch da hört es noch nicht mit den Klischees auf. Aber hier ist, also das wird dann richtig schnell, finde ich, so krass, dass man denkt, um Gottes Willen. Weil ein Schicksalsschlag, okay, geschenkt, sehe ich an den gemachten Titten, dass da irgendwas im Argen liegt. Aber drei Dinger, das ist schon mal eine Ansage.
Ja, und so fängt sie an, so ein bisschen ihr, also, ja, sie bleibt dann so ein bisschen für sich allein so ein bisschen und findet, glaube ich, ihren Frieden in, um es metaphorisch vielleicht zu sagen, setzt sich eine Maske auf, indem sie sich immer mehr schminkt und schminkt und schminkt.
Ja.
Und so vielleicht so ein bisschen da irgendwie einen Ausgleich sucht. Und ist dann relativ schnell so im Dorf so die, in Anführungszeichen, Bitch.
Ja, als Zehnjährige läuft sie schon im Minirock rum, schreibt sie zumindest. Stand schon immer auf Schminke und wenig Klamotten, was ich natürlich mega krass finde, weil man würde natürlich naiverweise das irgendwie auch in Kontext setzen mit dem sexuellen Missbrauch. Und so richtig wird man da nicht schlau raus, weil sie schon auch deutlich sagt, hey, wie gesagt, mit dem Vater ist nichts passiert. Aber irgendwie versucht man ja, diese Puzzleteile selber zusammenzustecken. Aber so zieht sie diese Connection nicht. Nur, dass sie, und das hat sie hier schon im vierten Gebot dann gesagt, die ziehen dann von Tschechien auch nach Leipzig irgendwann, erst in ein Dorf in Sachsen, dann passiert es mit dem Vater, dann müssen sie da auch weg. Und da sagt sie direkt, bereits als kleines Mädchen stand ich auf viel Schminke und wenig Klamotten. Normale Barbies kamen mir vor wie Ökopuppen aus der Waldorfschule. Zum Glück hatte Mattel damals eine krank übertriebene Barbie-Serie herausgebracht, die mich dann aber sehr beglückte. Alle Dolls hatten extra viel Make-up, XXL-Haare und extrem krasse Outfits. That was my shit. Ich mochte schon immer das sexy Übertriebene und diese Barbies inspirierten mich massiv.
Ja, und das kam in der Schule nicht gut an. Sie hat auch ihr Schüler-VZ-Profil, hat sie sich schon Pornomaus genannt, mit so O groß, N groß, M groß und U groß, wo man denkt, okay, selbst bei Schüler-VZ, da fing es schon an, da hat sie es schon angefangen, so quasi sehr aufreizende Fotos von sich zu posten im String-Tanga und lassiv mit Lolli im Mund, schreibt sie hier. Und sie mochte da, wie sie sagt, je billiger die Bilder rüberkamen, desto schöner fand ich sie.
Ja.
Und das ist natürlich dann, das kam bei den Lehrern nicht so gut an, bei den Lehrerinnen auch nicht, beim Rektor nicht und auch bei den Mitschülerinnen vor allem kam das gar nicht gut an.
Je billiger die Bilder rüberkamen, desto schöner fand ich sie. Oder hast du das gerade
gesagt? Das habe ich gerade vorgelesen, genau.
Sehr gut. Wenn man, glaube ich, den Untergang der Gesellschaft auf einen Zeitpunkt datieren müsste, wäre das der Beginn von Schüler-VZ, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob du früher diese VZ-Portale genutzt hast?
Ja, Studi-VZ.
Genau,
ja.
Studi-VZ war noch so ein bisschen, ey, cool, man kann sich ja so vernetzen und Facebook war noch nicht so groß in Deutschland oder sehr klein. Und da war das Ding, als dann Schüler-VZ anfing, dachte man schon so, jetzt sind hier Minderjährige, jetzt, dann ist es so ein bisschen gekippt in eine sehr weirde Plattform, finde ich. Unter anderem wegen so Leuten wie Pornomaus.
Ja.
Ich habe vorher noch die eine Zeile, weil man sich ja immer fragt, okay, sie zieht sich jetzt so aufreizend an. Wir haben ein bisschen was von ihrer Vergangenheit gehört. Und das ist, glaube ich, ein Satz, den wir unbedingt im Hinterkopf behalten müssen bei allem, was wir jetzt besprechen. In einem Aufsatz sagt sie dann, ich schrieb, dass ich noch nicht wüsste, womit, aber dass ich nur einen einzigen Wunsch hätte und mir zu 100% sicher wäre, dass ich mir diesen auch erfüllen würde. Berühmt, erfolgreich und reich werden. Und das, glaube ich, ist wirklich ein bisschen ihr Motto gewesen, koste es, was es wolle, berühmt werden.
Und so hat sie dann auch 2014 ihren YouTube-Kanal aufgemacht und hat sich da dann zum ersten Mal auch Katja Krasavice genannt. Und sie fand das KK immer gut und dann hast du eben schon im Intro gesagt, Krasavice heißt auf Tschechisch schöne Frau. Und irgendwie fand sie das, glaube ich, cool. Und Katja wurde sie sowieso schon immer von ihrer Mutter genannt.
Ja.
So wird man eine Katze. Das war so das Erste, womit sie richtig Erfolg hatte. Und das war, wie sie sagt, auch extra so dumm und provozierend gemacht, dass sich das rumspricht, in der Schule vor allem auch.
Ja.
Und das hat dann ja auch immer mehr Klicks gemacht, weil sich die Leute eigentlich vor allem drüber lustig machen wollte. Aber sie hat das, also sagt sie hier in dem Buch, schon kalkulierend gemacht.
Ja, und da, genau das ist ja auch so ein großer Tenor im Buch, dass alles so kalkuliert bei ihr ist. Ich weiß nicht, ich habe das auch so gelesen und dachte so, na ja, aber sie will auch so als diese Bitch wahrgenommen werden. Und irgendwie also habe ich dann schon das Gefühl gedacht, wie kalkuliert ist es wirklich?
Hier die nächsten Videos zählt sie hier so auf. So kriegt man Typen, 10 Fakten über Brüste, mein erstes Mal, wie isst man eine Banane? Also sowas kann man sich darunter vorstellen. Das ist natürlich dann immer lasziv und mit Absicht so an der Grenze des Erlaubten bei YouTube.
Ein Video, was sie dann auch gemacht hat, wo sie auch sagt, da sind die Klickzahlen explodiert, das fand ich ganz spannend. Mir kam eine Idee, wie ich mit einer simplen, aber sehr effektiven Methode die Reichweite der erfolgreichsten YouTuber nutzen könnte, und zwar so, dass sie es nicht mal bemerkten. Ich überlegte mir, Videos zu produzieren, in denen ich sage, welche bekannten YouTuber ich gerne ficken würde und welche eben nicht. Ich wusste, dass die meisten darauf öffentlich reagieren würden. Das fand ich dann schon wieder smart.
Das war super smart. Das macht die ja danach noch mal mit Rappern, glaube ich, weil das so gut geklappt hat, weil die natürlich dann darüber Videos machen. Und sie sagt ja, sie hätte einfach gewürfelt oder irgendwie so den Zufall entscheiden lassen, wo dann ein Ja oder wo ein Nein rauskommt. Und das ist natürlich super smart. Also
da packt sie natürlich die Männer bei ihrem Schwanz im wahrsten Sinne.
Ja.
Denn egal, ob du sie scheiße findest, aber wahrscheinlich ist eine gute Anzahl von Typen dabei gewesen, die auch mit ihr schlafen wollten. Selbst wenn sie sie gedisst haben und dann da reingeguckt haben, gesagt haben, was sagt die denn über mich? Oh, die hat gerade gesagt, die will mit mir vögeln.
Na klar, das würde man sich natürlich angucken.
Das würde heute noch genauso funktionieren, by the way.
Ja, egal, ob man es weiß.
Ja. Ja. Und dann ging das natürlich ab, ihre YouTube-Karriere, da sagt sie recht schnell oft, dann ging das los, ein bisschen Geld zu verdienen, bis der Fiskus kam und dann gesagt hat, Moment mal, schöne Frau, Sie machen ein bisschen zu viel Kohle, Sie müssen ein bisschen mehr abdrücken an den Staat. Ja, das sind so diese YouTuber-Sorgen
dann. Ja, und ich finde auch, dann wird die Erzählung hier im ganzen Buch dann eher so, nicht mehr so lebhaft, sondern so runter, die Fakten runtergeschrieben und ja, das passiert, das, in Corona gab's noch. Nicht mehr ganz so unterhaltsam, aber es geht dann wieder zurück irgendwann in so eine erzählende Nummer, wo sie dann irgendwie von ihrem ersten Freund erzählt und wie sie dann irgendwann angefangen hat, rumzuhuren, wie sie es genannt hat.
Ich find's da spannend, zum einen, also ich bin noch im 5. Gebot, da kommst du gleich noch zu, gib's mir Doggy, dass diese Gebotsnummer, ähnlich wie wir das auch bei Jeremy Fragrance hatten, da war das Buch auch so weird strukturiert in Kapitel, die eigentlich nichtssagend war. Und spätestens beim 3., 4. Kapitel habe ich dann schon gemerkt, ach ja, es ist ja die Bitch-Bibel. Und weil diese Gebote, ich meine, das ist nicht, du sollst nicht töten, du sollst nicht sterben. Damit sind diese Gebote ja komplett Quatsch. Also niemand stirbt keusch, das Leben fickt uns alle und das 5. Gebot ist
ja, das ist einfach real, nur,
be fame, be a boss, bitch. Was ist
also ich sag dir auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall, sie wollte hier dieses Cover so machen, wie Mutter Maria und dann hat sie gesagt, okay, wir nennen es Bitch-Bibel und dann propfen wir da irgendwie so Gebote rauf. Also eigentlich haben die Gebote ja gar nichts
damit zu tun. Es sind überhaupt keine Handlungsanweisungen, es ist kompletter Quatsch.
Habe ich nicht am Anfang das andere gesagt? Genau das Gegenteil eigentlich?
Ja.
Ja, ne?
Damals habe ich dich noch nicht outgecallt, ich dachte, das mache ich schön im Hauptteil.
Genau, aber die Gebote sind natürlich Quatsch, aber ich fand es irgendwie nett, das so zu das finde ich auch immer noch ganz nett, das so zu
nette Idee strukturieren. Naja, aber das ist Quatsch. Also sie hätte das nicht gebraucht. Sie hätte einfach sagen können, das ist mein Leben, weil das ist es ja am Ende des Tages.
Genau, man erwartet vielleicht so ein okay Gebote-Buch und sowas, aber natürlich,
Und jedes Mal, wenn dann wieder ein Gebot kam, dachte ich, ach ja, das versuchen wir ja zu machen.
Ja, ich nehme das wieder zurück, wenn ich das am Anfang dieser Folge gesagt habe, dass es eine gute Idee war mit den Geboten.
Ein späteres Gebot ist, selbstbestimmte Schlampen mögen's heiß. Was ist denn da die Handlungsaufforderung für uns?
Das klingt jetzt nicht nach einem Gebot, ja.
Nee, nicht nach dem klassischen, wo man sagt, die wurden rausredigiert von Moses, weil man sagt, wir müssen uns auf 10 einigen. Ich glaube nicht, dass Moses dann gesagt hat, lass uns doch mal das schöne Schlampenmögens heiß rausnehmen. Eine Sache wollte ich noch erwähnen, weil ich finde, dass sie da zumindest sehr transparent ist. Als es zu Gib's mir Doggy kam, auf Seite 76, sagt sie zumindest, hey, da hat ein Produzent ihr den Song geschickt, freute sich übertrieben über die Anfrage und sie sagt zumindest, hey, da lagen super viele Effekte auf dieser Musik drauf, bis es überhaupt nach irgendwas geklungen hat. Und wenn man Gib's mir Doggy hört, dann merkt man das natürlich auch. Das war aber für sie auch so ein bisschen der Startschuss zu sagen, sie nimmt jetzt Gesangsunterricht und nimmt es zumindest ernst.
Ich habe tatsächlich immer wieder, als irgend so ein Song in dem Buch vorkam, mir den mal kurz angehört und dachte, boah, das ist Story, ja, ich kannte die alle nicht. Das ist
schlimm, ja.
Das ist wirklich ganz schlimm.
Dann, bevor wir zu ihrer Entjungferung kommen, das finde ich nämlich ganz spannend, dass sie das im Buch so gemacht haben. Ich meine, sagen wir mal ehrlich, das Buch, da denkt man mal eben, man kriegt so eine schnelle Masturbationsvorlage, ähnlich wie das früher bei dem Gina White Buch war, weil man erwartet ja sofort, dass sie erzählt, wie sie Sex hat und super explizit. Und ich finde, sie machen es ganz gut, dass sie uns ein bisschen edgen, wie man heute sagen würde, dass sie es ein bisschen hinauszögern, bis wir überhaupt von den Sexsachen hören.
Ja.
Sie hätte auch ja direkt damit einsteigen können, sagen, das war mein erstes Mal. Aber sie teasen uns ein bisschen und erzählen erstmal die ganzen Sachen.
Das halbe Buch kommt gar nichts davon vor.
Das fand ich mutig. Das war bis zu einem Punkt, wo ich dachte, weil die Geschichte so krass war, dass ich dachte, ach ja, die Sexnummer kommt ja auch noch gleich.
Genau. Und dann in der Mitte ist der Bildband. Wollen wir da schon jetzt drauf reingehen? Ich bin schon beim Bildband. Oder wo bist du?
Ich habe noch Big Brother erzählt sie auch noch. Das fand ich ganz spannend. Das habe ich gar nicht verfolgt. Sie war dann bei Promi Big Brother. Du hast ja gesagt, das springt auch alles ein bisschen. Da hat sie sich wohl in der Badewanne auch gemacht, was wohl so ein bisschen ihr Ding war, dass sie da,
Die weiß halt, wie man Schlagzeilen macht, ne?
Genau, und deswegen, ich glaube auch, das ist so ein bisschen die Frage, die ich mir stelle, wie viel berechnet ist. Sie sagt hier aber sinngemäß, ja, das war aber nicht, weil sie Bock hatte, gesehen zu werden, sondern weil sie einfach so ein enorm surreal sexualisierter Mensch ist. Ich besorge es mir übrigens nicht selbst, weil ich dort krampfhaft meinem Ruf gerecht werden wollte, sondern weil mich tatsächlich oft die Lust überkommt. Ich bin eben ein durch und durch surreal sexueller Mensch. Das war's dann aber auch schon mit meinen Macken.
Das war's auch schon mit meinen Macken. Ja, sie hat auch ganz vielen Leuten immer ihre WhatsApp also sie hat ja auch mit ganz vielen Fans ihre dann so
Privatnummer auch rausgegeben,
so
ne?
Fans gegeben und so.
Ja, und da sagt sie sinngemäß, naja, das klingt vielleicht naiv, aber ich habe halt nie schlechte Erfahrungen mit Stalkern gemacht. Ja, lol.
Ja, und in der Mitte kommen wir jetzt zum Bildband, der ist natürlich im Hörbuch nicht dabei.
Ja.
Aber der ist eigentlich auch relativ harmlos zu Beginn. Also am Anfang zeigt man so ihre Brüder und so ihre Kindheit, das war alles nett. Und dann geht's relativ schnell los mit Katja Krasavitz, wie man sie kennengelernt hat damals, 2015. Und ja, ich weiß gar nicht, also es ist alles voll mit
sehr viele Kinderfotos auch, ne?
Halbnackten Fotos sind auch relativ viele dabei. Ja, viele Kinderfotos und dann die halbnackten Fotos kommen dann auch. Also wer sich das geben möchte.
Das fühlte sich schon ein bisschen falsch an, diese Kinderfotos zu sehen.
Und danach direkt,
ja. Das ist so ein bisschen wie, wenn man so Kinderfotos von seiner Freundin oder so sieht und denkt so, scheiße, mit der schlafe ich. Also, aber natürlich nicht mit der jungen Version davon. Das fand ich so doof innerhalb von so zwei Seiten. So
was denkst du dann?
Das denke ich primär bei sowas, ja.
Okay.
Das ist schon weird.
Ja, so drei Seiten Kinderfotos und dann kommen dann hier die aufreizenden Fotos mit auch guten Überschriften immer. Immer feucht und heiß, auch im Bad, sowas. Gib dem Äffchen Zucker und Bananen, da isst sie so eine Banane.
Das sind auch die Seiten, das sind jetzt wirklich die Seiten, die sehr gewählt sind, sehe ich bei dir. Ne? Das ist wirklich albern.
Es war ein,
das
war so ein Pool.
Du bist ein schlechter Lügner.
Ich war wirklich am Pool.
Ach ja, mit wem? Mit Niklas und David oder wem? Also erzähl doch keine Märchen.
Ich habe sogar ein Bild wieder, genau das gleiche Bild, was ich von Jeremy Fragrance hatte, habe ich auch mit Katja, weil ich die beide hintereinander gelesen habe, am Pool. So.
Das wird das Coverfoto der Folge. Was mir auffiel, sie hat zwischendurch dann doch mal so selbstzweiflerische Untertöne. Weil wenn du die Frau anguckst, merkst du ja, die hat einen psychischen Knacks. So, jetzt haben wir schon gehört, zwei Brüder sind verstorben. Nicht verstorben, sondern sehr früh Suizid und an Krebs gestorben. Der Vater ist im Knast. Oder glaube ich nur 3 Jahre auf Bewährung, weil, ne, so ist das ja. Und dann hat sie, sagt sie hier, manchmal gibt es Tage, an denen ich trotzdem noch überlege, ob die Leute sich innerlich nicht doch über mich lustig machen, obwohl sie nette Nachrichten schreiben. Wenn man so viele Jahre ausschließlich Hass erntet, liebt man Anerkennung zwar, kann sie aber sehr schwer greifen. Und zwischen all diesen, ich denke, dass ich diesbezüglich noch immer eine amtliche Psychomacke vorweisen kann, zwischen all diesen übersexualisierten Sachen, finde ich, liest man schon immer zwischendurch so eine sehr enorme Selbstzweifel raus bei ihr.
Ja, aber wo ich auch denke, da hat sie ja auch komplett mit Recht.
Ja,
also zu Recht. Die Hälfte dieser Kommentare sind ja vermutlich auch, ich schreibe die jetzt mal an, mal gucken, betrunken.
Ja, und sie macht ja auch, wenn es kalkuliert und berechnet ist, das soll ja dann immer so wirken, ah, ich weiß ja genau, was ich mache. Ja, aber sie zieht sich halt trotzdem aus, macht billigsten Sex-Content. So, also
hat sie früher gemacht.
Hat sie früher gemacht, ja. Ja, also natürlich haten Leute das, weil das ist natürlich auch, ist ja keine Kunst, sich auszuziehen.
Weiß ich nicht, Andreas.
Ja, also, naja. Gut. So, dann kommen wir aber zum Nitty-Gritty, oder würde ich sagen, sechstes Gebot, jede Bitch startet als heilige Jungfrau. Das genau. Habe ich noch mal gesehen, denn da dachte ich, oh, jetzt muss ich mich hier im Bahnabteil vielleicht einen Vierer weitersetzen, denn jetzt könnte es heiß werden. Da geht es noch drum, dass sie versucht, sich selber zu entjungfern. Hast du das auf dem Schirm?
Das weiß ich, ja, mit ihrer Sonnenbrille, glaube ich.
Ja, mit ihrer Sonnenbrille.
Es war, glaube ich, Ostern und da sagte nämlich auch noch den schönen Satz, während meine Freundinnen noch an den Osterhasen glaubten, interessierte ich mich bereits für ganz andere Eier.
Ja, da sind sie wieder die wirklich peinlichsten Vergleiche, die wir da hören.
Ja, sie hat so eine Ray-Ban-Brille, glaube ich, gehabt. War das sogar die Marke, ist bekannt. Und hat versucht, sich damit selbst zu entjungfern, ja.
Mehrere Abende hintereinander, das klappt aber irgendwie nicht ganz. Und dann soll es zunächst mal Fleckchen richten.
Stimmt, Fleckchen ist auch so ein kleines, die so eine Spielzeugkatze.
Ja, die auch im Bilderband, glaube ich, zu sehen ist, ne? Oder? War die sogar auf den Fotos irgendwo drauf? Weil ich hatte von Fleckchen ein ganz anderes Bild, bis ich dann im Bilderband Fleckchen gesehen habe.
Mal. Ist da wirklich Fleckchen dabei? Ja, ist bei den Kindern. Im Kind?
Ja, ich glaube,
oh,
ja.
Es ist tatsächlich in dem Kinderabteil, ja, ne? Wo man denkt so, ja, man blättert doch eher zurück, um Fleckchen noch mal aus einer ganz anderen Sichtweise zu sehen. Aber gut, ja, mein geliebter Fleckchen, Miau, ja. Habe ich mir auch anders vorgestellt. Es ist ein sehr, sehr, ja, ich sag mal, eine mitgenommene Plüschkatze. Man sieht ihr auf jeden Fall an, dass sie einiges durchgemacht haben muss.
Fleckchen ist eine mit Kunstfell überzogene Spielzeugkatze. Ihr biegsamer, aber gleichzeitig harter Schwanz ist lang und mit Kugeln gefüllt. Sofort war ich mir sicher, wenn es jemand schaffen würde, die Auster zu knacken, dann Fleckchen. Diese Katze has seen some shit, würde ich auf jeden Fall sagen. Zögerlich schaute ich dem Kater in die Augen und überlegte, ob ich ihm das antun könnte. Ich fühlte mich plötzlich so schmuddelig wie Fleckchens Fell, wieder so ein Quatschvergleich. Es hört sich lächerlich an, aber ich habe bis heute zu dieser Spielzeugkatze eine tiefe emotionale Bindung, die ich damals auf keinen Fall durch eine überrumpelnde Vergewaltigung gefährden wollte.
Ja. Ja, und jetzt springen wir wieder zurück vor die YouTube-Karriere und also da sind wir bereits mit Fleckchen und dann erzählt sie auch von ihrem ersten Freund, dass sie wirklich so verliebt in den war, aber da gar nichts lief, obwohl sie schon den Ruf hatte eigentlich an der ganzen Schule, weil sie natürlich so rumlief, wie sie rumgelaufen ist, dass sie natürlich schon längst mit mehreren Menschen geschlafen hat.
Ja.
Egal, Mann, Frau, Fleckchen. Aber es lief gar nicht so viel und sie hatte den Ruf schon vorher weg, bevor überhaupt irgendwie sie sexuellen Kontakt mit jemandem hatte.
Ja, so ging es mir ja im Wesentlichen auch. Und das auch das schreit ja wieder nach so einem, also man ist ja doch irgendwie dazu geneigt, so ein Psychogramm zu legen. Und auch das ist ja genau dieses Unreife, ich will aber schon erwachsener sein und besser sein, als das eigentlich hier der Fall ist. Bis wir dann hören, wie ihr erstes Mal tatsächlich.
Genau, ich würde sagen, ihr erster Freund hat sogar Schluss gemacht, weil sie so einen schlechten Ruf hatte. Dabei eilte ihr Rufall raus und jetzt kannst du erzählen, wie es denn wirklich dazu gekommen ist zum
ersten Mal. Also, ihr erstes Mal. Im Endeffekt war sie dann an so einem Punkt, wo auch ein bisschen aus dieser verletzten Liebschaft heraus, dass sie gesagt hat, mir ist es egal, ich will jetzt einfach mein erstes Mal haben. War ihr erstes Mal und ich konnte es kaum glauben. Sie fährt nach Hause zu einem Griechen nach Hause.
Mit griechischen Restaurant war das doch, ne?
Ja, die wohnen irgendwie über dem Restaurant. Da ist also ein Grieche mit 25 Kopf großer Familie über dem Lokal. Mehr Klischee ging nicht. Da fährt sie hin. Und wie nennt sie denn, warte mal, den anderen Menschen? Nennt sie den einfach nur Araber oder so?
Armenier, glaube ich.
Armenier nennt sie ihn, genau. Mit dem Armenier und dem Griechen fährt sie dann zu dem Griechen nach Hause. Und sie fühlt sich dann so ein bisschen unsicher, aber der Armenier ergreift ein bisschen die Initiative und küsst sie. Und das gefällt ihr. Es war der Augenblick, in welchem ich zum allerersten Mal realisierte, wie es sich anfühlt, wenn ein Mann einen Steifen bekommt. Das war für mich so ein dermaßen seltsames Gefühl, dass ich sogar heute noch darüber nachdenken muss, wie creepy das war. So, also sie fängt jetzt an, es mit diesem Armenier rumzumachen und die Hände gleiten ein bisschen weg. Man fängt an zu fummeln. Brüste sind natürlich tabu, denn das sehen wir an ihren jetzt groß gemachten Titten und auch alle Kinderfotos, alle Schüler-VZ-Fotos hat sie sich immer die Brüste ausgestopft mit Socken, weil sie da sehr empfindlich war und sehr große Komplexe hatte wegen der kleinen Brüste. Da darf er also nicht dran und dann wird es wirklich enorm absurd. Der Grieche ist immer noch im Raum. Sie hat Sex mit diesem Armenier, beziehungsweise sie versuchen, sich langsam auszuziehen. Und dann entscheidet sie, dass es gut wäre, die Gelegenheit beim Schopfe zu packen oder besser gesagt beim Schwanz und es endlich hinter mich zu bringen. Inzwischen hatte mein Freund auch seine Hose geöffnet und ein dicker, knallharter Penis sprang mir entgegen. Was dann folgte, war abgefahren und erbärmlich zugleich. Während ich wie ein kalter, toter Fisch dalag und hoffte, dass es schnell vorbeiging, rödelte der Armenier auf mir rum. Das Problem ist dann allerdings, es passte nicht. Denn er kam nicht rein, da sein erigierter Penis zu groß für mein jungfräuliches Becken war. Panisch rollte ich mich auf den Bauch, griff mir wie ferngesteuert an den Po und zog die Arschbacken auseinander. Schieb mal lieber hinten rein, flüsterte ich ihm zu. In meinem naiven Hirn ging ich davon aus, dass Analverkehr weniger wehtäte, als vornerum entjungfert zu werden. Der Armenier versucht das dann. Das klappt aber auch nicht. Und dann drehte sie sich um, als sie sah, dass der Grieche
ist
nackt...
Ist dieser Podcast eigentlich als explizit irgendwie markiert? Ja, ne?
Ja, der ist ab 12. Dann drehte sie sich um und sah, dass der Grieche nackt mit einem Steifen in der Hand hinter ihr stand. Lass mich mal ran, ich habe einen kleineren Pimmel, grinste ertrocken. Und dann schob der Grieche sein Glied in den Hintern hinein. Das heißt, um es noch mal kurz zusammenzufassen. Oh, ihr erstes Mal war mit einem...
Meine Mutter hört das nicht, was du da...
Ihr erstes Mal war quasi Analsex mit einem Griechen und einem Armenier, der zugeschaut hatte. Da dachte ich, krass, Katja und ich hatten mehr oder weniger dasselbe erste Mal. Also, what are the chances?
War das Gregor, der Grieche, bei dir? Ja.
Unfassbar.
So,
unfassbar.
Ja, und dann ging es los bei ihr. Dann hat sie ja wirklich, also dann haben sich erstmal diese Griechen und der Armin, also die hat dann gemerkt, okay, das war vielleicht doch nicht so cool und hat dann den Kontakt abgebrochen, als er meinte, ja, komm mal rum, ein paar Kumpels und ich wollen dich noch mal treffen. Und da hat sie schnell gemerkt, so, nee, das ist vielleicht doch nicht die große Liebe.
Ja.
Und aber dann ging es relativ schnell los bei ihr und dann hat sie sich da auch einen Spaß draus gemacht, Leute zu entjungfern.
Ja, sie entjungfert dann die Ungefickten, sagt sie so sinngemäß.
Ja, und das ist auch egal, nimmt sie auch dauernd irgendwelche Fans mit nach Hause oder ins Hotel, wo sie merkt, oh, die könnten vielleicht noch Jungfrauen sein.
Ja.
Die nehme ich dann mal mit und zeig dir mal, wie es geht.
Ja, und das ist irgendwie, das ist so ein bisschen, was ist sie, Robin Wood oder was? Dass sie den Leuten mit einem harten Holz versucht, die zu irgendjungfern.
Hat sie das gesagt hier oder ist das dein, das ist dein
von mir jetzt
das
einfach ist
von dir? Okay.
Ja, weil sie sich da so ein bisschen als die Retterin der Ungevögelten aufspielt. Und das macht sie offenbar so an, dass sie es da wirklich dann auf die Spitze treibt mit ganz vielen Jungs oder Männern.
Ja. Aber heutzutage macht sie es nicht mehr. Das ist jetzt ein bisschen, sie ist da, hat da gelernt, hat jetzt auch ihren Stolz und lässt noch die wirklich die Elite an sich ran.
Ja. By the way, auch da, wie du eben schon gesagt hast, genau im Buch, wo es wirklich das erste Mal so richtig zur Sache geht, Ja, sowas, da steht hier als Zwischenüberschrift, gib mir deinen Pinsel und ich tauche ihn zum ersten Mal in Farbe. Und dann blätter ich um und sehe sie halt als Baby. Und denk so, hätte man diese Bilder nicht noch mal anders platzieren können im Buch? Muss das denn wirklich jetzt an der Stelle sein, wo es das erste Mal so richtig zur Sache geht und explizit wird? Herrschaftszeit.
Ja, und dann muss ich tatsächlich sagen, diese ganzen Typen kommen dann, das wird auch relativ breit auserzählt, diese ganzen Sagen, Männerjagd und Verlust meines Vaters zu kompensieren, bla bla bla. Das finde ich auch gar nicht so spannend. Und ich finde, dann hat das Buch eigentlich auch für mich ein Ende gefunden, weil ich will auch nicht mehr hören, wie viel, dann kommt wieder, geht's wieder mit Erfolg los. Dann geht's wieder los mit, okay, Musikvideo, Platz 1, Konzerte, dann kommt noch mal Corona dazu, wo ich denke, so, ja, muss man jetzt Corona noch in so ein Buch einbauen?
Und ja, das ganze Buch ist auch ein bisschen wie Sex. Man wartet ewig drauf, dass es passiert, dann liest man und kommt innerhalb von 4 Minuten gefühlt und dann denkt man so, ja, jetzt ist auch vorbei. Und dann holt sie erst nochmal richtig aus und das hat mich alles auch nicht mehr so richtig gejuckt. Und ich
dachte, ja, weil es halt alles schon Erfolg ist. Es ist einfach alles nur, ja, da bin ich geil, das hat gut funktioniert, ja, Musikvideo, da haben die mich erwischt und fanden das witzig, da haben Polizisten zugeguckt und so. Das ist alles nicht so spannend.
Ja, was ich noch spannend fand auf dem Weg.
Ich sag dir genau, was.
Erzähl.
Die Sexpuppe, ne?
Ja, die Sexpuppe, ja, genau, erzähl, ja.
Sie hat dann irgendwann eine Box, also es gibt ja, Rapper machen ja immer so Boxen, um möglichst viel Geld zu bekommen für die Chartplatzierung.
Ja, da, das ist, falls ihr euch wundert, warum alle Rapper immer so Deluxe-Boxen machen, genau darum geht's, dass du den Gegenwert der Box wird als Verkaufszahl gewertet und gar nicht unbedingt die verkauften Einheiten. Deswegen machen alle Rapper solche Deluxe-Boxen, um in den Charts zu landen, ganz simpel gesagt.
Genau, und Katja hat sich überlegt, sie macht da eine Sexpuppe rein, die so aussieht wie sie. Und das war wohl gar nicht so einfach, das in dem Preissegment zu machen. Und die sah so komplett bescheuert aus und scheiße. Ich hab das gar nicht gegoogelt. Hast du mal gesehen, wie die aussieht eigentlich?
Oh, nee.
Am Ende hat es tatsächlich auch, meinte sie, wäre sie so halbwegs zufrieden gewesen. Aber die ersten Exemplare waren wohl gar nichts. Aber das wolltest du gar nicht, glaube ich, gar nicht erzählen. Wolltest du zu den OPs kommen oder wo?
Nee, aber fand ich gut, dass du das gesagt hast, weil das ist natürlich wieder ein smarter Marketing-Coup.
Ja, muss man
einfach sagen. Ich fand es noch ganz spannend. Sie gleitet dann ja so ein bisschen ab in diese Pornoszene, also noch pornöser. Und dann war sie auch an Pornosets und war dann auch auf der Venus, wo wir beide ja auch schon waren. Und dann beschreibt sie das Venus-Publikum sehr treffend, wie ich finde, und sagt noch mal, dass selbst ihr das, was auf der Venus rumläuft, zu sehr Abschaum ist. Also da geht's ja wirklich nur darum, dass irgendwelche älteren Männer Fotos machen, wirklich in den Intimbereich hinein. Und das war für sie so niveaulos. Selbst für Katja Krasavice ist die Venus zu niveaulos. Das ist das, was ich
aber finde ich gut.
Und sie hatte recht. Ich meine, wir haben es ja gesehen. Wir waren damals da, muss man sagen, für einen Einspieler, um da Fotos zu machen. Also ganz andere Sachlage.
Fotos, ja.
Aber selbst dafür ist die Venus zu schäbig. Und die bescheißen sie dann auch, indem sie versuchen, noch ihre Fotos und Videos zu vermarkten und so zu tun, als hätte sie da Pornos gedreht.
Ja. Dass wir schon auf der Venus waren, ist eigentlich auch bescheuert. Du warst wahrscheinlich schon mehrfach da, ne? Ich fand das ja auch alles seltsam.
Nee, bloß das eine Mal mit dir zum Drehen.
Genau, und dann kommen wir zu einem netten Kapitel tatsächlich, wo sie von ihren Schönheits-OPs spricht.
Ja.
Also es ist schon relativ am
Zehnte schon.
Zehnte, ne? Schon, genau. Aber wirklich die anderen kann man auch getrost überspringen, sage ich ehrlich. Das ist einfach nur nichts. Das ist nichts. Und da geht es um die Schönheits-OPs, wo sie extra fährt die nach Tschechien auch, glaube ich, in ihre alte Heimat, um sich erstmal die Nase zu machen. Und ich habe hier tatsächlich auch ein Bild schon rausgesucht von Katja vor der Nase. Kannst du einmal
Kannst
du einmal hier beschreiben,
für
die Zuschauer.
Oh ja, ich habe diese Fotos gesehen. Ich finde ihre Nase gar nicht so schlimm. Die ist halt, ich will nicht mal sagen eine große Nase, aber es ist eine markante Nase, die aber jetzt nicht krumm ist, sondern sie ist halt recht groß und geht tief Richtung Mund. Also wie so ein Tee, aber ich finde, das ist jetzt keine hässliche Nase. Sie beschreibt das in dem Buch ja so, als wäre das der schlimmste Zinken und immer wieder hat sie das im Gesicht und kann sich nicht angucken. So schlimm ist es jetzt nicht.
Genau, und da geht sie zu Frau Dr. Knorpelkiller und die verhunzt die Nase komplett. Und das ist so ein bisschen auch natürlich dumm, wenn man da wirklich die billigste OP wählt im Internet
Und, ja, sie sagt, ich betrachtete die Nase, also nach der ersten OP, die neue Nase und hätte kotzen können. Nichts von dem, was ich da sah, gefiel mir. Mein Gesicht war von Frau Dr. Knorpelkiller regelrecht vergewaltigt worden, indem sie den Haken viel zu schanzig runtergeschliffen, den fetten Teil vorne an der Nase aber so gelassen hatte, wie er war. Das führte zu einer komischen Kombination aus Skisprungschanze und Hängekolben, eingerahmt von ein paar hexenähnlichen Nasenlöchern, in die man seitlich hineingucken konnte. Dann würde man ja denken, ach du Scheiße, was für eine schlimme Erfahrung. Albtraum, zu dieser Ärztin wird sie ja auf gar keinen Fall nochmal gehen, oder Gunnar?
Lässt sie die Nase von ihr korrigieren?
Ich glaube, die Titten lässt
genau, sie sich ja, von ihr machen. Genau, ja, ich meine, aber die Nase lässt sie ja auch nochmal korrigieren.
Genau, die Nase lässt sie nochmal von einem anderen Arzt korrigieren.
Genau, aber ja. Sie geht dann tatsächlich, um die Brüste machen zu lassen, auch nochmal zu der Frau, ja, die schon ihre Nase kaputt gemacht hat.
Also, das schenke ich nicht.
Oder verhunzt hat.
Ja.
Und natürlich, wie sollte es auch anders sein,
ja,
geht da auch wieder was schief. Und sie macht irgendwie irgendwas mit den Muskeln, das habe ich nicht verstanden. Man muss es eigentlich unter den Muskel machen, aber es würde über die Muskel.
Ja, das, ja, genau. Irgendwie werden diese Silikonkissen unter den Brustmuskel gelegt oder so. War für mich auch neu, weil ich meist immer nur das fertige Produkt sehe und gar nicht in den Prozess weiter involviert bin. Beim Aussuchen. und die Puppen haben ja eh keinen Brustkorb. Da Frau Dr. Knorpelkiller in Tschechien so nett war, verzieh ich ihr tatsächlich die vermurkste Nase und dachte, dass sie sich bei meinen Brüsten dann umso mehr Mühe geben würde. Und das geht mal wieder gründlich schief.
Ja, und dann geht sie in Deutschland dann nochmal zu einem anderen Arzt, der das dann macht. Und man sieht es wahrscheinlich, was man sieht, nach einem Jahr sieht man erst, ob das wirklich gut gelungen ist, glaube ich. Oder wie?
Ja,
wie lange war das? Ein Jahr war das, glaube ich.
Ja, ne? Genau, das dauert ewig, bis das alles verwächst. Und dann sagt sie sinngemäß, da habe ich die Zeile nicht mehr, ja, endlich kann sie dann ordentlichen Busensex haben.
Ach, stimmt, ja.
Das hat sie sich ja so lange erträumt,
genau,
dass sie das jetzt endlich machen kann.
Und vorher immer auch, also auch mit den Falschgemachten musste sie dann auch wieder irgendwie was bedecken.
Ah ja, als die Brüste einigermaßen abgeheilt waren, telefonierte ich wie wild alle meine männlichen Kontakte durch und drückte im Anschluss jedem einzelnen von ihnen meine neue Glocken ins Gesicht oder quetschte ihre Pimmel dazwischen. Ding dong, herrlich, ich war im Sexhimmel. Ach, das ist doch toll, was Schönheits-OPs so alles mit dem Selbstbewusstsein von Menschen machen können.
Ja, und das hat sie auf jeden Fall krass aufgebaut, das Selbstbewusstsein. Also sie redet dann noch mit von Perücken, aber das kann ich auch, glaube ich, mal überspringen. Am Ende des ganzen Buches kommt nämlich noch mal so ein Pamphlet an ihre Fans, vor allem an die weiblichen Fans, dass man sich überhaupt gar nichts sagen sollte. Und da fand ich schon, dass sie das toll macht, da noch mal zu sagen, ey, mach dein Ding, also noch mal so ein Fazit zieht, ich habe es auch geschafft, hör nicht auf die anderen, du bist die Allergeilste, auch wenn du in Anführungszeichen eine Schlampe bist, sei eine Boss-Bitch, du bist cool, wie du bist. Und das fand ich irgendwie schön. Und ich finde Katja Krasavitz auch cool, muss ich sagen. Ich finde sie irgendwie, finde es auch geil, dass sie sich mit Dieter Bohlen angelegt hat. Hätte ich gerne noch im Buch was drüber gelesen tatsächlich,
ja,
über die DSDS-Zeit. Ich weiß gar nicht, wann das rauskam, wahrscheinlich davor.
Na, ich glaube, dass sie sagt ja im Buch, dass sie in Corona-Zeit hatte, das aufzuschreiben, ne? Und das genutzt hat, nachdem ihre Tour abgesagt wird,
ja,
setzt sie sich
ja
dann hin und schreibt das. Also wahrscheinlich 21 oder so kam das raus.
22 hier.
20 sogar.
Ja.
Und ich glaube, das war danach DSDS, oder?
Ja, das hätte ich noch gerne gehört. Das hat, ja, mich so ein bisschen, hat mir so ein bisschen gefehlt. Aber es kommt wahrscheinlich, kommt ja sowieso noch ein zweiter Teil. Und dann ist nur Erfolg.
Also,
nur geil alles.
Das Spannende, was ich halt dachte, und ich finde es gut, dass du es jetzt auch gerade angesprochen hast, sie versucht ja immer mal wieder aufgrund dieses Formats auch dieser Bibel dann das am Ende in so Handlungsanweisungen zu gießen. Das haben wir eben ausgelassen, aber nach diesem Entjungferungskapitel sagt sie auch, ey, nehmt erstmal einen Vibrator und macht euch keinen Stress und so weiter und bereut das. Ich habe mich aber immer sehr schwer damit getan, dann diese Role Model Sache, ja, von ihr so zu sehen.
Für wen ist das Buch geschrieben? Ja.
Exakt, aber für wen will sie denn bitte auch ein Vorbild sein? Also schön, wenn sie sagt, bleibt so, wie ihr seid und lasst euch Zeit mit dem Sex, aber holy shit, ich meine, sie hat ja nur wirklich die schlimmsten Sachen ever gemacht, ist eine Nutte am Ende des Tages, bezeichnet sie sich ja selbst so und jetzt soll irgendeine 15-Jährige das Buch lesen und sagen, ja geil, ich will so werden wie Katja Krasavice?
Ich finde es nicht verwerflich, wenn man das, also wenn man das werden will, oder,
ja,
da würde ich überzeugt von, fand ich das cool, dass sie da ermutigt. Also es ist ja heutzutage, darf man das ja sein, wenn man das will. Für mich ist das okay.
Ja, aber es ist schon eher so, ja, mir sind alle mittelrecht. Hauptsache, werde berühmt. Das ist für mich schon die ein bisschen die
Aussage. Genau, aber so sind nicht viele Leute auch heutzutage so drauf?
Ja, es ist für mich so eine weirde Verquerung auch von Sex-Positivity auf eine Art. Ich meine, wenn du das Buch liest und nicht sie selbst bist, dann merkst du, okay, sie hatte halt richtig krasse Schicksalsschläge, die sie richtig gebrochen haben. Sie hatte enorme Minderwertigkeitskomplexe. Ja. Die sie nur durch OPs wegbekommen hat am Ende des Tages und durch Rumpfvögeln und sich Bestätigung von Männern holen. Ja, dabei ist eine Rap-Karriere rumgesprochen, ja. Die basierte darauf, dass sie nackt ist und sich hat Songs schreiben lassen von allen Leuten. Boah, ist sie wirklich ein Role Model oder zeigt das einfach, wie verkorkst unsere Gesellschaft als solches ist, dass solche Leute so erfolgreich werden?
Soll ich das jetzt beantworten?
Nein, ja.
Nein, kann ich nicht.
Also, das dachte ich immer, weil ich dachte dann auch, ach, ist ja cool, dass sie das nochmal einordnet. Naja, aber sie ist ja die Antithese zu allem, was sie versucht zu preachen.
Und sei wenn wie sie, du bist.
Ja. Sei ja, sie ist die Antithese. Und sie ist ja mit dieser Antithese erfolgreich geworden. Sie ist nicht erfolgreich geworden, weil sie so geblieben ist, wie sie ist.
Naja, sie hat sich nichts sagen lassen.
Ja, weil sie als Zehnjährige schon mit einem Minirock rumgelaufen genau. ist.
Ja, wow. Und wenn das tief in dir verwurzelt ist, dann, und du dich so schön findest mit, also ich gucke das Cover währenddessen an, mit einer Engelsperücke und Gelnägeln bis nach Meppen,
ja.
Dann mach das. Aber vielleicht sei auch mit dir,
es ist das. Ja, oder mach's halt einfach auch nicht vielleicht.
Mach's halt einfach auch nicht, wenn es nichts für dich ja, ist.
Vielleicht läufst du, vielleicht machst du
es auch nicht. Alle dürfen machen, was sie wollen, Andreas.
Ich weiß nicht. Ich würde meiner Tochter wahrscheinlich nicht sagen, wenn du Lust hast, dich als Katze zu verkleiden und so ein YouTube-Video zu drehen mit 14 oder 15, würde ich nicht sagen, weißt du was? Katja Krasavitsch ist damit enorm erfolgreich geworden. Ich hol dir ein Glas Milch.
Ich hol dir das Buch.
Ja.
Lies da mal rein.
Ja. Und das macht's natürlich, da sind wir ganz schnell bei Doppelmoral, weil, ne, dann so, oh, wenn es meine Tochter wäre, ja, klar. Selber findet man es natürlich, finden es auch super viele Männer geil. Und sie hat ja damit Erfolg gehabt. Aber rechtfertigt der Erfolg immer die Mittel? Ich weiß es nicht, Gunnar. Das ließ mich nachdenklich zurück, dieses Buch.
Das können ja die Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal entscheiden.
Ja.
Aber Andreas, jetzt kommen wir doch mal eigentlich zum Abschluss. Würdest du sagen, schmökern oder verhökern?
So. Und genau aus diesem moralischen Dilemma, was ich habe, würde ich es verhökern. Ich würde nicht anraten, da drin zu schmökern, weil ich das enorm verwerflich finde. Und das
in welchem
nicht
Alter?
Na,
immer?
Ja, ab 14 würde ich sagen, kann man das locker lesen? Nein, ich würde sagen, das richtet sich eindeutig an Leute Ü 18. Vorher ja. Fände ich das Nervengift.
Okay, also ich muss sagen, ich finde die Message am Ende, auch wenn du sie gerade kaputt geredet hast, trotzdem noch gut. Und ich würde sagen, für mich ist das Buch nichts, weil ich bin, glaube ich, auch nicht die Zielgruppe und mir war das zu sehr auf
jetzt sag nicht zu explizit.
Nein, beruht ich deine zu Bücher. Sehr auf Wortspielen und so, auf, ja. auf Gag. Und ja. Dann steckte mir noch ein bisschen zu wenig hinter der doch deutlichen Moral.
Ja.
Und deswegen würde ich auch sagen, wenn ihr keine Krasavitze-Fans seid, dann braucht man das nicht lesen. Man kann ja mal reinhören bei Spotify, aber vermutlich ist das für die meisten Leute, die nicht Die-Hard-Fans sind, ja. Ist das nix.
Und es ist zu tragisch, um es so als Comedy-Buch nebenbei zu hören. Oder? Also das ist schon ganz schön heftig,
fällt mir jetzt gerade ein. Aber die Deutsche Nationalbibliothek hat es gelistet.
Ja?
Ja. Naja, gut, dann sind wir ja da gut verblieben und ja. Sagen beide, das Ding, das Völker. Werfen wir gleich hier auf dem Weg zur U-Bahn.
Ich habe ja wirklich bei mir in der Nähe hier so einen Büchercontainer, ne? Da habe ich schon überlegt, ob ich da Jeremy Fragrance reinstelle. Mal gucken, ob das jemand
mitnimmt. Dann geht aber jeden Tag vorbei und guck, ob es noch da ist. Wann ist es weg?
Ja.
Gut, dann sind wir ja bei Verhökern beide.
Ja.
Einigen wir uns drauf.
Ja.
Geben wir uns die Hand drauf.
Geben wir uns die Hand drauf. Und ja, das war die Bitch-Bibel von Katja Krasavice.
Aber wir können ja schon mal anteasen, was wir als nächstes lesen, Andreas. Du weißt ja wahrscheinlich noch, wie die beiden heißen, wie der Hund heißt.
Billy King.
Billy King von
Harald Glöckler, der Hund.
Genau, der hat ein Buch geschrieben, der Hund.
Ja.
Das heißt,
mein Leben
mit Harald Glückler.
Ja.
Und das werden wir als nächstes hier vorstellen. Also könnt ihr schon mal reinlesen, euch das holen. Das gibt es, glaube ich, relativ günstig gebraucht bei Amazon. Also die letzte frische Version, die habe ich Andreas zum Geburtstag geschenkt. Deswegen gibt es das nur noch gebraucht. Aber könnt ihr euch schon mal besorgen, mal reinlesen. Und dann können wir das alles gemeinsam besprechen. Wenn ihr noch Vorschläge habt.
Ja, dann schreibt uns auf Instagram,
@linkstark. Den Satz so ein bisschen rüberschieben,
damit du auch mal was sagst. Wir sind stark. Ja, genau, da werden sich die Leute beschweren, dass ich zu wenig sage. @linkstark, @gunnar Krupp, könnt ihr uns das gerne rüberschicken. Und da kamen auch schon ein paar gute Sachen. Also das nehmen wir uns auch zu Herzen. Und ein, zwei Bücher davon landen auch hier in Staffel 1 von Stuhllektüre. Uns bleibt nichts anderes übrig zu sagen als tschüss. Bis zum nächsten Mal.
In einer Welt, in der man denken könnte, alle Bücher wären schon besprochen, entdecken Gunnar und Andreas die Perlen der Literatur auf der nebligen Abraumhalde der Popkultur. Willkommen bei der Stuhllektüre.